Ein Grüß Gott und herzlich willkommen heute Nachmittag zu unserer Sendereihe Spiritualität. Das sagt Ihnen Claudia Silberhorn. Nach einem ersten Teil im Juli zum Thema Grundkurs Liturgie hören wir heute Nachmittag die Fortsetzung, eine zweite Sendung mit Pater Professor Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuit und Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und Leiter des Instituts für Dogmen und Liturgiegeschichte in Frankfurt. Nach allen Ausführungen am Ende der letzten Sendung wurde resümiert, dass eine Neubesinnung auf die lebendige Tradition und eine Vertiefung der Theologie, der Liturgie dringend vonnöten ist. Schon der heilige Papst Johannes Paul II. Betonte, dass jede Reform der Liturgie eine Reform der Kirche nach sich zieht. Er sagte, ich zitiere, es besteht in der Tat eine sehr enge und organische Verbindung zwischen der Erneuerung der Liturgie und der Erneuerung des ganzen Lebens der Kirche. Jede Erneuerung der Liturgie bedingt eine Reform der Kirche und jede Erneuerung der Kirche findet ihren Niederschlag in einer erneuerten Liturgie. Eine Erneuerung der Kirche wird nur dann gelingen, wenn ihr eine entsprechende eucharistische Theologie zugrunde legt, und eine Erneuerung des geistlichen Lebens wird von der Besinnung auf die Liturgie abhängen. So warten wir jetzt gespannt auf die heutige Fortsetzung der Gedanken über die Zusammenhänge zwischen der Liturgie und dem persönlichen Glauben.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für die gute Einführung und den Zusammentrag der letzten Sendung. Ich möchte all das noch einmal aufgreifen, was eben schon gesagt wurde, und weiterführen, indem ich es in die augenblickliche Situation stelle. Nämlich auf dem Kongress Sacra Liturgia 2016 in England äußerte sich der Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung vor kurzem zu einer Neuordnung der Liturgie bzw. einer notwendigen Reform der Reform. Papst Franziskus habe ihn damit beauftragt, und zwar in Fortsetzung der Bemühungen von Papst Benedikt dem 16. Kardinal Zara schlug vor, dass die Priester ab Advent dieses Jahres die Eucharistie wieder ad orientem nach Osten hin feiern sollten, was zudem schon jetzt möglich sei, wie er betonte. Auch wenn seit dem Konzil im Bereich der Liturgie viel getan worden sei, so sagt er, wären wir noch nicht am Ziel. Es gäbe aufgrund von Fehlinterpretationen der Konzilstexte einige Missbräuche, was zu subjektiven liturgischen Zelebrationen geführt habe. Vor allem sei eine neue bzw. intensivere liturgische Bildung des Klerus und der Laien vonnöten, um die Schönheit der liturgischen Tradition zu erfassen und einen neuen Durst nach der Liturgie aufkommen zu lassen. Nur so käme es, nach den Worten Zaras, zu einer neuen inneren Teilnahme an der Liturgie, mit der die Gläubigen die Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern können. Ferner sieht Kardinal Zara durch Papst Franziskus sich mit der Aufgabe bestellt, die Art und Weise zu untersuchen, wie sich die beiden Formen des römischen Ritus bereichern ließen. Auch auf das Knien bei der Konsekration sei neu zu achten. Und er sagte nun, dort, wo das Knien und die Kniebeuge aus der Liturgie abhandengekommen sind, müssen sie wieder eingeführt werden, insbesondere beim Empfang unseres Herrn in der Heiligen Kommunion. Schließlich sei darauf zu achten, dass zwischen dem Gebrauch der Volkssprachen und dem Latein in der Liturgie ein gutes Gleichgewicht zu finden sei. Alle diese Reformen sieht er als Ausdruck jenes Desiderates, das in der Liturgiekonstitution 48 wie folgt formuliert ist. So richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen, am Tisch des Herrn Leibes Stärkung finden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, dem Mittler, von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei. All dies soll uns nun in diesen zwei Radiosendungen zum Anlass werden, auch selber neu über die Grundlagen der Liturgie nachzudenken und sie in der Mitfeier der Eucharistie zu intensivieren. Das kann natürlich nur bruchstückhaft geschehen in zwei Sendungen, aber einige Anregungen möchte ich doch geben. Das Problem, das sich in der gegenwärtigen Situation ergibt, ist grundsätzlicher Art. Wichtiger als der Ritus selber ist nämlich das Eucharistie- und Gottesdienstverständnis, das dem jeweiligen Ritus zugrunde liegt. Denn in einem Ritus kommt das dogmatische Verständnis des Glaubens zum Ausdruck. So ist die Liturgie gar nicht nur ein Gottesdienst oder eine Zeremonie, sondern sie ist vollzogenes Credo. Die erforderliche liturgische Reform der Reform hängt mit der theologischen Einordnung der alten Messe zusammen. Denn bei ihr geht es keineswegs nur um einen Ritus bzw. die außergewöhnliche Form eines katholischen Gottesdienstes. Es dürfte wohl kaum gelingen, einen Ritus, der über viele Jahrhunderte herangereift ist und in Theologie, Kunst, Frömmigkeit und Kultur seinen konkreten Ausdruck gefunden hat, für immer zu verabschieden. Würde sich die Kirche doch ansonsten ihrer eigenen Tradition entledigen. Viele Dinge und Praktiken überleben sich im Lauf der Zeit. Dies kann aber nicht von der Substanz des Glaubens gelten, wie sie in der Liturgie ihren verbindlichen Ausdruck findet und was der Kirche die größte Zeit ihrer Geschichte, dass ihr das Heiligste vom Heiligen war. Ein erster Punkt, den ich ansprechen möchte, ich habe ihn umschrieben, göttliche Liturgie. Das Grundverständnis christlicher Liturgie richtet sich gegen eine falsche Vergeistigung des Glaubens. Christus ist nicht rein historisch zu betrachten, innerhalb des Rahmens seines irdischen Daseins. Sonst wäre er lediglich ein großer Mensch oder ein besonderer Heiliger. Auch lebt und wirkt Christus nicht bloß psychologisch oder moralisch in der Kirche weiter, sondern in erster Linie physisch. Der Auferstandene erfüllt mit seiner Gegenwart alle Vollzüge der Kirche, vor allem aber die der Liturgie. Er selbst ist es ja, der tauft, der salbt, weiht und uns das Brot des Lebens reicht. Um Christus als den gegenwärtigen Herrn in seinem Handeln darzustellen und zu vergegenwärtigen, werden Einzelne zu Priestern geweiht. Hierin zeigt sich, dass die Eucharistie nicht etwas ist, über das die Gemeinde verfügt, sondern dass sie empfängt. Im Priester, der als der Repräsentant Christi der Gemeinde gegenübersteht, wird sichtbar, dass Christus allein das primäre Subjekt aller Liturgie ist. Und es ist ja vielleicht doch kein Zufall, dass gerade auch aktuell die Frage entsteht, brauchen wir überhaupt Priester für die Feier einer Eucharistie? Oder könnten das letztlich nicht doch auch Laien und beauftragte Diener machen? Noch vor Jahren hat die Deutsche Bischofskonferenz gesagt, Priester können nur durch Priester ersetzt werden. Wer weiß, ob das heute noch so immer gesehen wird. Aber Christus ist der wahre Herr der Eucharistie. Und dass dies so ist, dazu werden Priestern geweiht. Sie bekommen nicht nur die Vollmacht, sondern sie stellen in der Tat das Handeln Christi in der Eucharistie dar. So bezeichnet die Ostkirche den Priester als Ikone Christi. In der Theologie der Liturgie bleibt alles ausgerichtet auf den einen und wahren Hohen Priester, der uns mit seinem Vater versöhnt und uns einen freien Zugang zum Himmel eröffnet hat. Der menschgewordene Sohn Gottes hat sich als der Logos, als der Grund und Sinn aller Dinge, die er hervorgebracht, geoffenbart. Er zog am Kreuz alle an sich, um sie mit seinem Vater zu versöhnen. Logikae latreia, logosgemäßer Gottesdienst. So lautet die angemessene Formel für die Wesensgestalt christlicher Liturgie. Dieser vergeistigte Gottesdienst der Kirche hat nichts gemeinsam mit dem der Aufklärung, für die der Kult vor allem der Unterweisung und Sittlichkeit zu dienen hat. Die Anbetung in Geist und Wahrheit vollzieht sich vielmehr in dem neuen Tempel, der eine pneumatische Wirklichkeit ist, denn Christus ist der neue Tempel und das neue Opfer und der neue Priester. Der Auferstandene ist das immerwährende Wohnen des Menschen in Gott, Gottes im Menschen. Er ist die Wahrheit, die die Bilder ablöst. Er ist der Quell des Geistes, durch den Anbetung in Geist und Wahrheit möglich ist. So Josef Ratzinger. Die Idee des Logos-Opfers wird erst voll im Logos Incarnatus, im inkarnierten Wort, in dem Wort, das Fleisch geworden ist und alles Fleisch hineinzieht in die Verherrlichung Gottes. Nun ist der Logos nicht mehr Sinn hinter allem, sondern der Logos ist Leib geworden, er ist Fleisch und nimmt so die Schöpfung ganz in sich auf und trägt sie zu Gott. Darin vollzieht sich der wahre Gottesdienst in Geist und Wahrheit. Die Eucharistie ist insofern unzureichend mit der Gestalt des Mahles beschrieben, da die Feier der Liturgie über die feiernde Gemeinde hinausreicht und universale Dimensionen erschließt. Es ist der Kult des offenen Himmels, schreibt Ratzinger. Er ist nie nur ein Ergebnis einer örtlich sich findenden Gemeinde. Eucharistiefeiern bedeutet vielmehr in die Öffentlichkeit der Himmel und Erde umfassenden Verherrlichung Gottes einzutreten, die mit Kreuz und Auferstehung eröffnet ist. Christliche Liturgie ist niemals die Veranstaltung einer bestimmten Gruppe, eines bestimmten Kreises oder einer bestimmten Ortskirche. Das Zugehen der Menschheit auf den einen Christus hin trifft sich mit dem Zugehen Christi auf die Menschen. Er will die Menschen vereinen und die eine Kirche, die eine Gottesversammlung aller Menschen erwirken. Horizontale und vertikale Dimension, die Einzigkeit Gottes und die Einheit der Menschheit, die Gemeinschaft aller in Geist und Wahrheit Anbetenden, all dies gehört zusammen. So Josef Ratzinger. Mit der universalen, also katholischen Dimension der Liturgie ist auch ihre kosmische Ausweitung gegeben. Gerade in ihrem grundlegenden Bezug zum Kosmos zeigt sich nochmals die unüberbietbare und einzigartige Bedeutung der Eucharistie. In ihrer Feier hebt die große Verwandlung der Welt an, die niemals aufgehört hat, Gottes Kosmos zu sein. Denn wie Brot und Wein verwandelt werden, so wird eines Tages die ganze Schöpfung in Christus verwandelt sein, sodass er nun alles in allem ist. In der Feier der Eucharistie hebt also die große Verwandlung der Welt an. So wird die Liturgie mit den Schöpfungsgaben von Brot und Wein gefeiert, die in den Leib und das Blut des Herrn verwandelt werden. An diesen Gaben vollzieht sich, was am Ende der Zeit in der ganzen Schöpfung verheißen ist, wenn Christus alles in allem ist. Aber in der Feier der Liturgie bleiben die Gaben der Schöpfung, was sie immer waren, was ihnen aber nach dem Sündenfall verloren ging. Die Verwandlung der Gaben bedeutet nun nicht, dass sie aufhören zu sein, was sie sind, nämlich Brot und Wein. Doch werden sie der neuen Schöpfung zugeführt. Und so sagen orthodoxe Theologen, nicht, dass es so bleiben soll, wie es ist. Es soll aber auch nicht aufhören, das zu sein, was es im Grunde ist, sondern das werden, was es eigentlich ist und was die Sünde entstellt hat. So Christian Felmi. Denn der Heilige Geist macht alle Dinge neu, aber nicht neue Dinge. Der Heilige Geist führt so die neue Schöpfung herbei, indem er alles neu macht und vollendet. Nach Hebräer 6,5 bedeutet die Teilnahme an den Mysterien ein Verkosten der Kräfte des zukünftigen Äons. Durch die Teilnahme an den Mysterien wird dem Menschen etwas offenbar, was er vorher nicht gekannt hat. Dies war bereits die Absicht der antiken Mysterien. Aber erst die Mysterien Christi, Epheser 3,3, in den Sakramenten der Kirche machen den Menschen fähig, die Verbindung mit Gott zu erlangen. Es geht nämlich nun um das Mysterium, das früheren Zeiten verborgen war, jetzt aber offenbar wurde, nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit, Kolosser 1,27. Sehr fraglich muss es deshalb erscheinen, wenn im neuen Messbuch Mysterium meist mit Mahl übersetzt wird. Liturgie bildet aber niemals menschliche Wirklichkeiten ab, sondern zeigt, wie die göttliche Realität gerade die menschliche umwandelt und durchdringt. Wenn wir den Ausdruck göttliche Liturgie gewählt haben, so bezeichnet dieser Begriff kein Abstraktum. Denn die göttliche Liturgie hat ja ihren konkreten Anhaltspunkt im Leben Jesu. Christliche Mystik kennt die Versuchung, im mystischen Akt alles vor Gott verschwinden zu lassen, sodass es scheint, ein Mystiker bräuchte sich nicht mehr mit der Menschheit Christi zu beschäftigen. Doch die Theologie der Mysterien des Lebens Jesu lehrt, dass am konkreten Leben Jesu vorbei keinen Zugang zu Gott gibt. Unser Leben, so legt die Theologie der Mysterien Jesu dar, ist Gottes Leben selber. Die Menschwerdung des Logos besagt mehr als ein einzelnes Vorkommnis in einer fertigen Welt. Sie offenbart ontologisch das Ziel der Schöpfung, sodass fortan alles in der Welt neu disponiert ist. Die Heilsgeschichte erweist sich nun als die fortschreitende Inbesitznahme der Welt durch Gott, wie sie im Leben Jesu konkret und unüberbietbar sichtbar wird. Die Taten Christi in seinem Leben sind nun echte menschliche Taten in unsere Geschichte hineingestellt, aber es sind Taten einer göttlichen Person. In jeder dieser Taten macht Gott sich menschlich sichtbar und fassbar. Den Sinn des Lebens Jesu Christi fassen heißt unmittelbar eindringen in die göttliche Wirklichkeit. Alles, was Gott ist, hat er in und als 33 Jahre offenbart. So ist das Leben Jesu das Mysterium schlechthin, sodass es bei Augustinus heißt, non est alio de mysterium nisi Christus. Es gibt kein anderes Mysterium Gottes als Christus selbst. Ja, es gibt kein größeres Mysterium Gottes als das Leben Christi. Der christliche Glaube ist also kein Produkt einer inneren Erfahrung, sondern Ereignis. Ein Ereignis, das von außen auf uns zutritt. Hiermit ist ein wichtiges und grundlegendes Unterscheidungskriterium für jede Reform einer Reform der Liturgie angesprochen. Liturgie richtet sich nicht an das Gefühl oder die inneren Überzeugungen der Versammelten, auch will sie nicht bloß mit dem Verstand erfasst und beantwortet werden. Sie sucht vielmehr eine umfassende Inkulturation. Auf vielfältige Weise, also mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken, Deuteronomium 6,5, sieht sich der Gläubige hineingenommen in ein Geschehen, das nicht er selbst oder eine Kommission geschaffen hat, sondern das ihm vielmehr vorgegeben ist aus den Urgründen der Geschichte, ja der Ewigkeit selbst. Die Geschichte wächst über die Jahrtausende, angefangen beim Ruf Gottes und vermittelt durch die Erfahrung des Glaubens im Laufe der Jahrtausende. Wer an der Liturgie teilnimmt, will also mehr als das, was ihn und seine Zeit gerade gegenwärtig ausmacht. Er sucht Anteil an einer Erfahrung, die ihm vorgegeben ist und in die hinein er sich durch die Taufe inkulturiert sieht. Es kann deshalb in der Liturgie nicht darum gehen, dass man sie je neu verändert und austauscht auf eine Jetzt-Erfahrung hin. Vielmehr bewahrt die Liturgie als kostbaren Schatz die Erfahrung aller Zeiten, in denen sich Menschen unter dem Ruf Gottes gestellt sehen und sahen. Indem nun die Liturgie der Höhepunkt ist, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt, Liturgie Konstitution 10, gehört die Liturgie zur unaufgebbaren Überlieferung des christlichen Glaubens. Lange Zeit blieb die Glaubensregel nicht aufgeschrieben. Sie war mehr oder weniger mit dem konkreten Leben der glaubenden Kirche identisch. Die Viva Vox, die lebendige Stimme der apostolischen Nachfolge, liegt sogar der Heiligen Schrift voraus und ist mit ihr nicht identisch, wie auch die Offenbarung selbst größer und umfassender ist als das in der Schrift enthaltene. Das evangelische Prinzip sola scriptura, Heilige Schrift allein, erweist sich insofern als unzureichend, als es die Kirche mit ihrer Überlieferung, die in der Liturgie zum Ausdruck kommt, wie auch deren konstitutiver Bedeutung für das Leben aus dem Glauben, außer Acht lässt. Worin besteht nun die unaufgiebbare Überlieferung der Liturgie? Ganz gewiss nicht nur in ihren Grundbestandteilen, den sogenannten Essenzen, wie zum Beispiel Hochgebet und Kommunion. Vielmehr stellt die Liturgie in und mit ihren zahlreichen Details gerade ein Ganzes dar. Zunehmend entwickelte sich im Mittelalter ein Sakramentenbegriff, der sich auf das unbedingt Notwendige konzentriert, speziell die Wandlungsworte. Dem ist entgegenzuhalten, stattdessen ist die Liturgie ein lebendiges Gefüge von Zeremonien und Riten, die alle ihre eigene Bedeutung haben und die mehr als das absolut Notwendige darstellen. Liturgie ist nie minimalistisch. Man verliert sogar den Sinn der Liturgie, wenn man sie auf das juristische Minimum bzw. die rubrizistisch genaue Einhaltung gottesdienstlichen Verhaltens reduziert, während alles andere dem jeweiligen Belieben überlassen bleibt. So überlegte man ja mal, eine Kurzmesse zu definieren für 10 Minuten, um den heutigen Menschen ein wenig entgegenzukommen. Aber ich würde sagen, genau das ist keine Liturgie mehr. Sie ist reduziert auf das Minimum, aber sie feiert den Glauben nicht mehr. Und um Glauben zu feiern, dazu braucht es auch Zeit. Stimmt einen zuweilen traurig, wenn in der ostkirchlichen Liturgie immer gefragt wird, wie lange dauert sie? Und wenn man dann sagt, ja mindestens mal 1,5 Stunden, die Leute sagen, oh, das ist aber lang. Ja, sie sagen damit zu lange. Aber Liturgie will gerade feiern und im Glauben verweilen und die Mysterien der Liturgie auskosten. So feiern wir also in der Liturgie göttliche Liturgie, die Liturgie Gottes mit der Menschheit. Und in ihr vollzieht sich die lebendige Überlieferung unseres Glaubens. Nun der zweite Punkt, verehrte Hörerinnen und Hörer, den ich mit Ihnen bedenken möchte. Es ist schon das Wort gefallen, Reform der Reform oder, wie man es auch nannte, die Hermeneutik der Erneuerung. Stellt sich die Frage, wie ist eine Erneuerung der Liturgie auf kommende Zeiten hin zu denken? Aus unseren bisherigen Überlegungen folgt zunächst, in der Liturgie geht es nicht um bloße Zeremonien und einzelne gottesdienstliche Formen. Die Liturgie erhebt vielmehr den Anspruch auf verbindliche und unüberbietbare Weise, gefeierte Gestalt des Glaubens zu sein. Anders gesagt, Liturgie ist gefeiertes Dogma. Es mag vielleicht ohne Belang sein, ob man das Domine Nonum Dignus einmal oder dreimal spricht oder wie oft Kyrie Eleison gesungen wird und anderes mehr. Gravierender aber ist die Frage nach der Theologie, die der alten wie auch der neuen Messe und der Neuordnung der Liturgie in der Feier des Herrenjahres und der heiligen Feste zugrunde liegt und letztlich eine Gleichzeitigkeit beider Formen der Messe unmöglich macht. Schwierigkeiten bereitet die Zweigleisigkeit zum Beispiel insofern, als es im Herrenjahr jeweils eine andere Zählung wie auch andere Heiligenfeste und auch andere Daten der heiligen Feste gibt. Deshalb gibt es auf Zukunft hin nicht nur die tridentinische Messe zu wahren und den vorkonziliaren Ritus wieder in das Leben eingesetzt zu haben, vielmehr sind beide Gottesdienstformen daraufhin zu befragen, welche Gestalt überhaupt der römische Ritus künftig einnehmen soll. Kann es beispielsweise praktikabel und angebracht sein, dass nicht nur die Messe, sondern auch die anderen Sakramente in einer gewöhnlichen und einer außergewöhnlichen Form gefeiert werden? Ist so etwas beliebig, vielleicht nur ein je unterschiedlicher Akt auf der rein zeremoniellen Ebene? Wann darf und soll in einer gewöhnlichen Gemeinde der alte Ritus gefeiert werden, werktags oder sonntags? Ist das etwa gleich? Kann es in ein und derselben Gemeinde Messen nach zwei verschiedenen liturgischen Kalendern geben? Ist es wirklich eine angemessene Ausdrucksform ein und derselben Kirchenraumes, dass mal zum Volk hin und mal abgewandt die Liturgie gefeiert und der Altar jeweils umgeräumt wird? Soll etwa der Volksaltar ganz verschwinden? Entspricht es noch der Besinnung auf eine Theologie des Wortes Gottes, wenn man mal die Lesung auf der Epistel- und Evangelienseite des Altares liest und ein anderes Mal an einem Ambo? Und warum soll der Priester den Kelch mit Paten und Hostie am Anfang der Messe auf den Altar stellen, wo es die Sinnhaftigkeit einer Gabenprozession gibt? Kurzum, eine Situation, wie sie augenblicklich mit den beiden Formen der Messe gegeben ist, lässt sich nicht via facti lösen, sondern nur durch eine Neubesinnung auf das Wesen der Liturgie selbst und deren dogmatischen Gehalt, den wir nun in aller Kürze einholen wollen. In all dem lässt sich sagen, eine Liturgiereform lässt sich nicht mit praktischen oder pastoralen Vorgaben allein durchführen. Es bedarf wirklich der Besinnung und des bleibenden Rückbezugs auf die überkommene Tradition des kirchlichen Gottesdienstes, dem Leben Jesu, im Zeugnis der Heiligen Schrift und der Offenbarung ihren Ursprung hat. Auf diesem Hintergrund ist nun zu fragen, wie die Liturgiereform, die mit dem Zweiten Vatikanum ihren Anfang nahm, zu beurteilen ist und welche Konsequenzen gegebenenfalls für eine Reform der Reform zu ziehen sind. Während Traditionalisten wie Progressisten im Zweiten Vatikanum und seiner Liturgiereform bloß eine Diskontinuität bzw. einen Bruch sehen, da vieles nur zu faulen Kompromissen geführt habe, fordert Papst Benedikt eine Hermeneutik der Reform bzw. eine Hermeneutik der Erneuerung. Und es ist interessant, wie er es nun definiert. Er sagt nämlich, gemeint sei damit eine Spiritualität der Kontinuität des Fortschreitens innerhalb der Kontinuität. Also als Hermeneutik der Erneuerung bezeichnet Benedikt XVI. Eine Spiritualität der Kontinuität und ein Fortschreiten innerhalb der Kontinuität. Um dies aber zu erreichen, meine ich, bedarf es einer neuen eucharistischen Spiritualität, die dem heutigen Menschen zur tieferen Begegnung mit Gott verhilft. So wird es nicht ausreichen, ein neues Messbuch oder ein neues Gesangbuch darzubieten. Es wird auch nicht ausreichen, dass man nun künftig Richtung Osten zelebriert, sondern viel grundlegender ist eine solche, wie Papst Benedikt sagt, eucharistische Spiritualität, die dem heutigen Menschen hilft, wieder tiefer Gott zu begegnen. Weil der Mensch heute die Spuren Gottes in seinem Leben und in der Geschichte nur sehr verschwommen und umrisshaft zu erkennen vermag, darf die Liturgie in ihrer Aussage nicht bloß auf ein Minimum an Inhalt und Verkündigung reduziert werden. Vielmehr muss sie neue mystagogische Zugänge zum Geheimnis des Glaubens erschließen. Und darum wollen wir uns darüber eigens noch Gedanken machen. Wie könnte eine solche Hermeneutik der Erneuerung aussehen? Ich glaube, zunächst ist es entscheidend, dass eine neue Einheit in der Liturgie erreicht wird. sah vielleicht so aus, dass man durch Verordnungen und professoralen Eifer vom Schreibtisch aus dem Wachstum der Liturgie dienen könne. Oder dass das Ganze durch eine Autorität des Papstes durchgesetzt wird. Umgekehrt müsste man sagen, vorzugehen wäre in einer Liturgiereform ein Dienst der heiligen Überlieferung, ein Dienst an der Überlieferung, in Treue zur lebendigen Überlieferung der Kirche. Und zwar nicht nur aus rein juridischen und pastoralen Konsequenzen und Kompetenzen. Josef Ratzinger gibt mit Recht zu bedenken, die Reformation wäre gewiss anders verlaufen, wenn er die analoge Verbindlichkeit der großen liturgischen Tradition, ihr Wissen um Opfergegenwart und Eingehen in die Stellvertretungstat des Logos hätte sehen können. In der Radikalisierung der historisch-kritischen Methode ist heute sehr deutlich sichtbar geworden, dass die Schrift allein Kirche und Gemeinsamkeit des Glaubens nicht begründen können. Die Schrift ist Schrift überhaupt nur, wenn sie im lebendigen Subjekt der Kirche lebt. Und so ist auch Liturgie aus der Schrift allein nicht neu zu konstruieren. Liturgie kann nicht gemacht werden, sonst steht sie nur auf Menschenwort und auf Menschenmeinung. Dann aber ist sie aufs Sand gebaut und bleibt leer. Nur der Respekt, so sagt Ratzinger, vor der Vorgängigkeit und vor der grundsätzlichen Unbeliebigkeit der Liturgie kann sie uns schenken, was wir von ihr erhoffen. Das Fest, in dem das Große auf uns zutritt, das wir nicht selber machen, sondern als Geschenk bekommen. Somit ist also sehr wesentlich für den Glauben, dass es eine neue Besinnung auf die Überlieferung der Liturgie geht. Liturgie ist also nicht nur von nach vorne hin zu definieren, sondern zugleich auch rückwärts. Nicht als Reminiszenz an die Vergangenheit, sondern im Bewusstsein, aus der Vergangenheit gerade das Kostbarste zu empfangen. So wird Liturgie nicht von Behörden gemacht werden können, auch nicht vom Schreibtisch aus. Sogar der Papst ist nur demütiger Diener ihrer rechten Entwicklung und ihrer bleibenden Integrität und Identität. So lässt sich zusammenfassend festhalten, dass jede Erneuerung der Liturgie aus der lebendigen Überlieferung der Kirche geschehen muss. Letztlich kann eine Reform der Liturgie nicht gemacht werden, auch nicht durch das Amt oder gar den Papst. Vielmehr muss jede Reform organisch wachsen und reifen. Ferner kann sich eine Erneuerung der Liturgie nicht bloß als Anpassung an das Heute verstehen. Sie muss vielmehr in Treue zu der überkommenen Überlieferung des Glaubens sich vollziehen. Dies jedoch keineswegs traditionalistisch, sondern weil die Liturgie gefeiertes Dogma ist, also verbindliche und authentische Aussage und Verkündigung des Glaubens. Als Unterscheidungskriterium für eine Liturgienerneuerung kann nur die Frage gelten, ob die jeweils vorgenommene Reform zu einem besseren Verständnis und zu einem tieferen Erfassen des Glaubensgutes führt. Auf dem Hintergrund dieser Frage ist nun die Ablösung des alten Ritus durch die gewöhnliche Form der Messe zu bedenken. Eine rein äußerliche Rückkehr zu den alten Büchern und liturgischen Formen ist nach Josef Ratzinger keine Erlösung, keine Lösung. Und ich glaube, dass er damit recht hat. Es ist nämlich nicht so, dass man hingehen könnte und sagte, dann feiern wir einfach die tridentinische Messe so weiter, wie sie immer gefeiert würde. Hier gibt Ratzinger eigens zu bedenken, wenn er schreibt, unsere Kultur hat sich in den letzten 30 Jahren so radikal verändert, dass eine ausschließlich in Latein gefeierte Liturgie ein Fremdheitserlebnis mit sich brächte, das für viele unüberwindbar wäre. So heißt es in Salz der Erde in der 6. Auflage 2004. Wie aber lässt sich nun die alte Tradition der römischen Liturgie waren und wie können zugleich Wege zu einer Erneuerung dieser alten Tradition eröffnet werden. Auch für Josef Ratzinger ist es grundsätzlich durchaus möglich, dass von oben eine Liturgie geändert wird, beziehungsweise eine alte Liturgie erneuert wird. Nur in letzten Glaubens- und Moralentscheidungen sind Papst und Konzilien unfehlbar. Hingegen in liturgischen und anderen Bereichen kann durch die gleiche höchste Autorität neu und anders entschieden werden. Obwohl beispielsweise das Konzil von Nicea verbot, in der Osterzeit zu knien und zu fasten, hat man in späteren Zeiten gekniet und das Quatemberfasten gehalten. So wurde nach Trient immer wieder das tridentinische Messbuch revidiert, nämlich von den Päpsten Clemens VIII., Urban VIII., aber auch vom Papst Pius X. Nun ist zu fragen, wie könnte nun eine solche Reform der Liturgie aussehen und wäre sie nicht viel grundsätzlicher anzusetzen, um den Menschen von heute anzusprechen? Schaut man sich die Liturgiereform des Zweiten Vatikanums an, so ist sie letztlich doch radikaler als alle Liturgiereformen vorher, auch der genannten Päpste. Kurz wenigstens seien einige Vollzüge erinnert, die wegfielen und zu einer neuen Weise der Zelebration und der Mitfeier der Messe führten. Weggefallen sind zum Beispiel die zahlreichen Wiederholungen. Das Kyrie wurde 6-mal gesprochen. Das Herr, ich bin nicht würdig, 3-mal. Am Anfang der Messe gab es das sogenannte Stufengebet, das der Priester meist nur mit den Ministranten verrichtete. Das Confiteor war in seinem Text und in seiner Einordnung anders strukturiert. Es galt als ein persönliches Gebet des Zelebranten und seiner Ministranten und wurde beim Bußakt nacheinander gesprochen. Heute sprechen wir es ja zusammen. Dem Dominus Vobiscum zur Begrüßung gingen schon andere Gebete voraus, wie auch das Ite Missa est noch nicht die letzte Schlussformel der Messe war. Es gab viele leise gesprochene Gebete während der Inzensierung des Altares beim Altarkuss zur Begrüßung, beim Abschied vom Altar. All dies ist weggefallen. Die Leseordnung blieb Jahr für Jahr dieselbe. Es gab meistens nur eine Lesung und ein Evangelium. Das Alte Testament wurde in der Liturgie nicht selten in allegorischer Auslegung vorgetragen, besonders bei den Marienfesten. Der Einzug mit dem Evangeliar, der heute noch in der Ostkirche vollzogen wird, wurde in der tridentinischen Messe dadurch ersetzt, dass das Messbuch von der rechten auf die linken Seite des Zelebranten gestellt und anschließend mit dem Rücken zum Volk das Evangelium verkündet wurde. Fürbitten gab es nicht. Und die Predigt gehörte nicht unmittelbar zur Messe. Der Priester zog sogar das Messgewand aus und die Kerzen wurden gelöscht. Die Offertorialgebete bei der Darbringung des Brotes und des Weines waren ausführlicher, ebenfalls die Gebete beim Eingießen des Weines in den Wein, des Wassers in den Wein. Am Ende der Opferung gab es das Gebet Suscipe Sancta Trinitas, das schon viele Anliegen und Gedanken des Hochgebetes vorausnahm. Es gab 16 Präfationen. Sonntags wurde meist jene vom Dreifaltigkeitssonntag genommen. Als Hochgebet verwendete man nur den römischen Kanon und vieles andere mehr. Solche Vollzüge, die hier beispielhaft aus der alten Messe angeführt wurden, sind teils äußerlicher Art. Deswegen setzt Josef Ratzinger mit seinen Überlegungen über die alte Liturgie noch grundsicher an. 1998 gibt er in seiner Rede zum 10. Jahrestag des Motu Proprio Ecclesia Dei zu bedenken, dass das Verschwinden der alten Messe wie auch ihrer Bücher damals gar nicht als ein einschneidender Vorgang empfunden wurde. Denn, so sagt er, man war gar nicht mit der Liturgie selbst in Berührung gekommen. Diese kurze Bemerkung Papst Benedikt XVI. Ist vermutlich eine Äußerung, die nachdenkenswert wäre. Nämlich als das neue Messbuch und die neue Form der Messe eingeführt wurde, war es ja gerade so, dass man eher dies alles begrüßte. Begrüßte im äußeren Sinn. Vermutlich deswegen, wie Josef Ratzinger sagt, weil man mit der inneren Theologie der Liturgie gar nicht mehr vertraut war. So könnte es durchaus sein, dass es da eine gewisse Kontinuität gibt, nämlich wie es schon zu Zeiten des Konzils an einer Theologie der Liturgie und Spiritualität der Liturgie mangelte, so ist es erst recht danach geblieben. Aus all dem ergibt sich, es gibt nur künftig eine Zukunft der Liturgie, wenn sie neu geprägt ist von einer Theologie und Spiritualität der Liturgie, also von einer mystagogischen Hinführung zur Eucharistie. Ansonsten könnten wir viele Liturgiereformen durchbringen, aber sie würden nicht in die Tiefe bringen und sie würden nicht zum Eigentlichen führen. So fehlte, wie Josef Ratzinger sagt, eine überzeugende Theologie der Liturgie und auch deren Spiritualität. Stattdessen war vieles im juridischen Bereich in Rubriken stecken geblieben, meist auf die äußere Mehrung der Gnaden und des Frömmigkeitslebens, also auf das Individuelle und Private ausgerichtet. In der Treue zur lebendigen Überlieferung der Kirche, wie auch unter Wahrung von Kontinuität und im Streben nach einer überzeugenden Reform, bedarf es also eines Neuansatzes, nämlich wirklich einer Reform der Erneuerung. Diese betrifft nach Josef Ratzinger sogar die alten Bücher. Denn der alte Ritus ist ein lebendiger Ritus unter der Autorität der Kirche. Deshalb ließen sich durchaus, wie er sagt, neue Heilige und neue Gebete in die alte Liturgie einfügen. Vor allem aber muss dem alten Ritus eine Eigenständigkeit gegenüber dem neuen zugestanden werden. Er hat eine unabhängige Daseinsberechtigung zu behalten. Er darf insofern kein Stiefmütterchen-Dasein führen. In all dem gilt es zu bedenken und zu prüfen, auf welche Weise gemeinhin die alte Messe bezeichnet wird. Es gibt ja keine tridentinische Liturgie und bis 1965 hätte sich kein Mensch bei diesem Wort irgendetwas vorstellen können. Denn das Trienter Konzil hat ja keine Liturgie gemacht, sondern die sogenannte tridentinische Liturgie war die römische Liturgie der 2000 Jahre. Insofern könnte man wirklich fragen, dass die Art und Weise der mit dem Zweiten Vatikanum vorgenommenen Reform der Heiligen Messe ein Unikat in der Geschichte der katholischen Liturgie ist. Denn bisher entwickelten sich verschiedene Riten und Formen der Messe innerhalb einer Liturgiefamilie, ohne dass sie sich gegenseitig ausschlossen oder unmittelbar zum Verbot einer Messe oder eines Ritus führten. Nun zu den Schlussüberlegungen. Wie wäre vorzugehen? Und wie wäre eine Erneuerung in der Liturgie auf Zukunft hin zu denken und vielleicht auch in Angriff zu nehmen? Ich meine, zunächst müsse wieder neu herausgestellt werden, dass die Liturgie wirklich einen Anspruch auf Verbindlichkeit hat, dass sie nicht je neu in die Beliebigkeit des Zelebranten gestellt wird. Denn Liturgie und Messe sind die authentische Auslegung der Offenbarung und des Glaubens und als solches etwas Vorgegebenes. Ein zweites, es müsste wieder klar werden, dass die Liturgie wirklich göttliche Liturgie ist, nämlich dass Christus der wahre Zelebrant ist und dass nicht nur der Priester sozusagen seine Gemeinde um sich und den Altar schart, sondern er hat sie hinzuführen in Begegnung mit Christus, und zwar unter der Führung des Heiligen Geistes. Ein drittes, jede Erneuerung der Liturgie muss so sein, dass sie Gestalt gewordener Ausdruck der Ekklesialität ist, also der Kirche, und dass die Kirche sich in der Liturgie wiedererkennt. Aber ein solcher Ritus, wie wir ihn als römischen Ritus bezeichnen, schließt die ganze Praxis des Lebens im Glauben und der Kirche ein. Es ist also zu wenig, wenn wenn wir ständig die Liturgie reformieren, sondern wir müssten dann auch neu nachdenken über die Regeln des Fastens, der eucharistischen Nüchternheit. Wir müssten nachdenken über die Qualität der Musik, der Kirchenmusik in der Messe. Wir müssten nachdenken über die verschiedenen Andachten, die eucharistische Anbetung und vieles andere mehr. Orthodoxie meint nicht nur rechte Lehre, sondern auch das Wissen um den rechten Lobpreis. Wenn also in der Form auch die römische Kirche wieder orthodox würde, dann müsste sie zugleich sich neu bekehren zum Wissen um den rechten Lobpreis, nämlich wie Gott zu verherrlichen ist. Und vielleicht gibt es da ja augenblicklich eine Ratlosigkeit, dass wir nicht wissen, wie Gott unmittelbar anzureden und anzusprechen ist. Wenn wir zum Beispiel in einem Lied singen, Gottes Liebe ist wie Gras und Ufer, ist das etwas anderes, als wenn wir singen, großer Gott, wir loben dich. Und ein Te Deum singen. So geht es also um die Frage der rechten Weise, Gott richtig zu lobpreisen. Und umso mehr wir dort eine Sicherheit finden, umso eher werden wir auch das finden, wo wir das Gespür haben, dass die Liturgie und die Erneuerung der Liturgie zur Erneuerung des Glaubens führt. In all dem, was ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit meinen Ausführungen sagen wollte, in diesem kleinen Grundkurs der Liturgie auf Zukunft hin, dass die Zukunft der Liturgie sich nicht allein an äußeren Reformen entscheiden wird, auch nicht bloß an einer Reform der Messe, sondern das ganze geistliche und gottesdienstliche Leben wäre neu zu bedenken. Und die Zukunft der Liturgie wird sich vor allem daran entscheiden, ob die Gläubigen mit innerem und geistlichem Gewinn wieder an ihr teilnehmen. 1993 erklärte die Gottesdienstkongregation in einem Responsum, ich zitiere wörtlich, das Prinzip, dass es nur einen einzigen Altar geben sollte, ist theologisch wichtiger als die Praxis, zum Volk hin zu zelebrieren. Und es ist ja wirklich ein Missstand, dass es im Altarraum zuweilen zwei Altäre gibt. Das ist keine Eindeutigkeit, weil der Altar gerade die Mitte der Kirche ist. Und solange es zwei Altäre gibt, ist eigentlich die Liturgiereform noch nicht durchgeführt. Und sodann wird gesagt, dieser einzige Altar ist wichtiger als die Frage einer Zelebration versus Orientem. Und dann führt Responsum weiter, die Celebratio versus Populum sei zudem nicht aus theologischen, sondern aus pastoralen Gründen erlaubt. Und dann heißt es wörtlich, es ist notwendig zu erklären, dass der Ausdruck zum Volk hin gekehrt zelebrieren keine theologische Bedeutung hat, sondern nur eine topografische Beschreibung ist. Jede Eucharistie wird begangen zum Lob und Ruhme seines Namens und zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Denn im theologischen Sinn richtet sich die Messe immer an Gott und an das Volk. In der Gestalt der Feier muss darauf geachtet werden, Theologie und Topographie nicht zu verwechseln, besonders wenn der Priester am Altar ist. Nur während der Dialoge am Altar spricht der Priester zum Volk. Alles andere ist Gebet zum Vater durch Christus im Heiligen Geist. Diese Theologie muss sichtbar sein. Soweit das Wort der Gottesdienstkongregation. Schon vor dem Zweiten Vatikanum kam es zu einer christozentrischen Kirchenkunst mit dem Altar in der Mitte. Doch schon Rudolf Schwarz betonte, dass der Altarraum mit gemeinsamer Gebetsrichtung der Gläubigen und des Priesters nach vorne hin geöffnet bleiben müsse. Der Altar dient nicht allein als Tisch des Mahles, sondern ist an erster Stelle der Ort für die Darbringung der Eucharistie, nach vorne hin, auf den Vater hin gerichtet. So sehen Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass es wirklich sich lohnt, neu über die Liturgie und überhaupt über den Gottesdienst in der Kirche nachzudenken. Und Kardinal Kaspar spricht von einem schwindsüchtigen Glauben heute und von einem religiösen Analphabetismus. und dies gelte in gleicher Weise für die Liturgie, sodass neu an das Anliegen der Liturgiereform als Desiderat zu erinnern ist. Und zwar, das christliche Leben unter den Gläubigen wieder mehr und mehr zu vertiefen. So müssen die Gläubigen wieder neu nachvollziehen lernen, dass die Liturgie als Vollzug des priesterlichen Amtes Christi und vor allem Anbetung der göttlichen Majestät ist, so Sacrosanctum Concilium 33. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind damit an das Ende der Ausführung gelangt. Ich wollte durch diesen kleinen Grundkurs der Liturgie, auch wenn er nur in einzelnen Punkten sporadisch ein weites Feld von Themen ansprechen konnte, Sie daran erinnern, dass die Liturgie das Herzstück der Kirche ist und dass es bei einer Liturgiereform nicht nur um eine äußere Form geht, sondern dass es sich lohnt, über eine Liturgiereform nachzudenken, weil sie zum tiefsten unseres Glaubens und eine fruchtbringende Erneuerung des geistlichen Lebens darbieten könnte. Und das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie bei jeder Feier der Eucharistie und in jeder Messe immer mehr auch spüren, dass Sie geistlich heranwachsen zur Vollgestalt Christi. Und jede Messe wäre umso besser, je mehr sie uns dabei hilft. Dazu Ihnen reichen Segen, aber auch noch heute einen guten Tag.
Wir hörten den zweiten Teil Grundkurs Liturgie mit Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Sie können das Manuskript dieser Sendung auf der Homepage nachlesen unter www.kat.de, kat katholisch abgekürzt mit TH, /Zentrum. Ich wiederhole noch einmal www.kat.de/Zentrum. Sie dürfen aber auch gerne die Sendung noch einmal nachhören unter unserem Podcast-Angebot oder sich ein Download dieser Sendung beschaffen unter unserer Radio Horeb Homepage unter www.horeb.org und dort auf den Verweis Podcast aktuelle Programmmitschnitte gehen und die Sendung noch einmal zeitunabhängig nachhören. Gerne können Sie sich auch von dieser Sendung einen CD-Mitschnitt bestellen, vielleicht diesen auch als Geschenk gerne weitergeben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bevor ich dies tue, hier noch ein Vorausblick, wann wir Pater Schneider wiederhören. Am Mittwoch, den 21. September um 14 Uhr in der Reihe Spiritualität. Dann geht es um das Thema geistliche Freundschaft. Machen Sie es gut, Ihnen allen noch einen gesegneten Nachmittag. Ihre Claudia Silberhorn.